Der Buddha zeigt uns den Weg, der aus dem Leid des Lebens herausführt, der uns glücklich und zufrieden machen soll und der uns auch glücklich und zufrieden macht. Es sind zwei Wege, die er uns aufzeigt. Der eine Weg ist der Weg der Freundschaft mit allem, was da lebt und atmet. Es ist der Weg des Mitgefühls mit den Lebewesen, der Mitfreude mit den Lebewesen und der Gleichmut gegenüber den niederen Sinnenfreuden. Dieser Weg führt schon jetzt zur Erreichung eines edlen Menschentums und nach dem Tode natürlich in eine wahlverwandte Welt. Es ist ein Glücksweg. Der andere Weg, den der Buddha zeigt, ist auch der Weg der Freundschaft mit den Lebewesen, aber er ist verbunden mit der Loslösung von Welt und Persönlichkeit. Es ist der Weg des Entrinnens aus dem Samsara, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Es ist aber nicht so, als ob dieser Weg mit dem Weg der Freundschaft nicht aufs Engste verkoppelt wäre. Er ist auf das Engste mit ihm verbunden, nur steht er unter der geistigen Ausrichtung der Loslösung von der Persönlichkeit und damit von der ganzen Welt, um letzten Endes in unsere ewige Heimat zurückzufinden. Heute wollen wir über diesen zweiten Weg sprechen, über diesen Weg des Entrinnens. Natürlich wird er nur für diejenigen verständlich sein, die eigentlich schon die Buddha-Lehre in ziemlichem Maße kennen, weil er baut sich auf dem Weg, wie ich schon sagte, der Freundschaft zu den Lebewesen auf. Es ist ein alter Weg, es ist eine alte Straße. Es ist der alte Weg, wie es im Kanon heißt, den die Buddhas der Vergangenheit entdeckt und gefunden und beschritten haben. Diese alte Straße hat auch der Buddha Gotama wieder entdeckt. Und es ist jene alte Straße, die uns einlädt, dass auch wir auf ihr gehen. Ich war voriges Jahr, war ich in Italien. Und während dieser Zeit war nun eine sehr große und schwere Überschwemmung. Wir waren auf einer Halbinsel und ringsumher war alles vom Meer überspült und vor allem auch von den Flüssen überspült. Von den Häusern sah man nur mehr die Spitzen herauslugen aus dem Wasser. Es war ein einziges Bild des Jammers. Und mitten durch dieses Überschwemmungsgebiet ging ein einziger schmaler Damm. Und auf diesem Damm sind dann auch die Autos gefahren, und sind auch wir gefahren, als wir diesen Ort verließen. Wie ich nun diesen Damm da fuhr, da musste ich immer an die alte Straße denken, von der der Buddha spricht. Es ist ein Pfad des Entrinnens, genauso wie dieser schmale Damm, wo rechts der Ozean ist, links das Meer ist, rechts die Gefahren, links die Gefahren. Ein unbesonnener Augenblick würde genügen, und das Auto würde im Schlamm und im Schmutz versinken und wahrscheinlich wären alle Insassen verloren. Also der Buddha, ich will damit sagen, es ist ein schmaler Pfad, den uns der Buddha zeigt, der Pfad des Entrinnens. Wir wissen, dass dieser Pfad ein Pfad ist, der verlangt, dass wir uns von unserer Persönlichkeit loslösen. Dazu dienen, wie Sie wissen, die Satipatthana-Betrachtungen. Die Satipatthana-Betrachtungen, aber in der Potenz, sind die Betrachtungen über den Samsara. Was ist denn die Betrachtung des Samsara anderes als die Betrachtung der verschiedenen Persönlichkeiten, die ich während Äonen und Äonen mir aufgebaut habe, die immer wieder zusammenkrachten, mit denen ich immer und immer wieder die Welt genießen wollte, und sie auch genossen habe, um aber immer und immer wieder in neues Leiden zu stürzen. Freilich wird diese Betrachtung des Samsara Also diese, man möchte fast sagen, erhöhte Satipatthana-Betrachtung nur einer machen können, der überhaupt schon Satipatthana-Betrachtungen gemacht hat. Für jeden anderen wird es mehr oder minder abstrakt bleiben. Wie denn auch der Mahathera immer sagte, dass seine Schrift, der Samsara, die Weltenirrfahrt der Wesen, eigentlich nur für Menschen ist, die schon bedeutend in der Buddha-Lehre fortgeschritten sind. Sonst können sie gar nicht verstehen. Nun bleibt natürlich die Frage, kann ich den Pfad gehen, indem ich mich nur auf die Loslösung von meiner Persönlichkeit stütze, indem ich in Meditation und Kontemplation ein inneres, fleckenloses Glück finde, oder muss ich tatsächlich auch die Betrachtungen, die Meditationen über den Samsara pflegen? Diese Frage stellt sich wohl für jeden, der den Sotapanna-Pfad gehen will. Es ist diese Frage nicht ohne weiteres mit Ja oder mit Nein zu beantworten, glaube ich. Ich habe schon oft gehört, dass man mir gesagt wurde, ja, ich erlebe doch den Samsara, also den Kreislauf der Wiedergeburten, jeden Tag erlebe ich ihn. In jeder Gier, in jedem Hass, in jeder Unzufriedenheit erlebe ich doch. In jeder Disharmonie erlebe ich doch schon die Leiden des Samsara. Ich erlebe sie, wenn ich ins Leben hineinschaue, wenn ich die Krankenhäuser, die Zuchthäuser, die Irrenanstalten, die Schlachthöfe, die Vivisektionshallen und so weiter und so weiter. Ich sehe doch so viel Leid, dass doch das eigentlich genügen müsste. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber trotzdem dürfen wir die Worte des Buddha nicht vergessen, wenn er sagt, dass von den vier hohen Wahrheiten vom Leiden die erste hohe Wahrheit vom Leiden am allerschwersten zu verstehen ist. Und ein inneres Glück, das ohne Verständnis, ohne Durchdringung dieser ersten hohen Wahrheit vom Leiden wäre, würde doch ein Glück sein, so erhaben und so schön es ist, das irgendwie nicht aus dieser Welt herausführt. Zum Beispiel die Ananda Moy Ma konnte jederzeit tiefe Jhanas, also tiefe Versenkungen der Freundschaft, der Metta erreichen. Der Maharishi Ramana hatte die höchsten Stufen der Versenkung erreicht. Und trotzdem hatte er die hohe Wahrheit vom Leiden natürlich nicht geschaut, war also kein Satapanna geworden. Deshalb möchte ich sagen, es ist sicherlich möglich, durch die Leidenserkenntnis, so wie wir sie uns sehen, den Stromeintritt zu erreichen. Ich halte das ohne weiteres für möglich, aber ich halte es nicht für möglich, dass wir den Gipfel erreichen, ohne uns der ganzen Schrecken des Samsara bewusst zu werden, also ohne eine Satipatthana-Betrachtung in der Potenz zu pflegen. Denn der Buddha sagt doch einmal, es ist leichter, mit einer hundertmal gespaltenen Spitze eines Pfeiles eine hundertmal gespaltenes Haaresspitze zu durchbohren, als zu erkennen, das ist das Leiden. Letzten Endes ist ja nach dem Buddha die ganze Welt vom höchsten Standpunkt aus Leiden, weil eben letzten Endes alles wieder zusammenkracht, alles vergänglich ist und damit auch das Schönste, das Herrlichste wieder in Leid übergeht. Natürlich ist Freude da, es gibt sogar sehr schöne und edle Freuden, aber am Schluss kracht es eben wieder zusammen. Und diese hohe Wahrheit vom Leiden zu sehen, ich glaube, dass die erst derjenige sieht, der auch die Schrecken des Samsara sieht. Deshalb, wenn Sie daran denken, hat ja auch der Heilige, erst der Heilige, diese gewaltige Schau über den Samsara, wie es immer in den Reden heißt und womit die Heiligkeit besiegelt wird. Er erinnert sich an viele vergangene Daseinsformen mit jeden eigentümlichen Merkmalen, jeden eigenartigen Beziehungen. Da war ich, dort war ich, jenen Namen hatte ich, jene Hautfarbe hatte ich, jener Rasse gehörte ich an, das war mein Beruf, an dieser Krankheit starb ich, das war meine Familie und so weiter und so weiter. Und so, das tut sich ihm auf, von Vergangenheit in Vergangenheit. Wer das sieht, der lässt natürlich im gleichen Augenblick auch los. Und Nun kommt das Weitere in dem Augenblick, wo wir loslassen, sind wir nicht nur vom Leiden befreit, sondern wir haben zugleich auch das höchste Glück, das ein Mensch finden kann, nämlich das innere Glück. Das ja immer das Loslassen von der äußeren Welt voraussetzt. Und dann möchte ich noch eines sagen. Der Buddha wird einmal gefragt, als ein Mönch seine Erlösung kundgab, ob dieser Mönch das nicht mit Dünken getan hat. Ob er das nicht vielleicht sich einbildet, dass er von allem losgelöst ist. Denn man kann sich diese Dinge auch einbilden. Wenn man keine Gelegenheit hat, kann man sich einbilden, überaus sanft zu sein. Nicht? Bis dann einer einem wirklich den Willen durchkreuzt und auf einmal merkt man, man ist nicht sanft. Und so kann auch einer glauben, jetzt habe ich die höchste Loslösung erreicht, ich hänge an nichts mehr. Und trotzdem besteht da nun eine Gefahr, dass diese Loslösung auf Dünken, also auf Illusion beruht, wird der Buddha gefragt. Worauf der Meister antwortet, dass auch diese Gewissheit, losgelöst zu sein, auf eine Basis ruhen muss. Sie ist abhängig von einer Bedingung. Sie ist nämlich davon abhängig, ob der Betreffende Grausen, Entsetzen, Abscheu vor der Erscheinungswelt empfunden hat und sich aufgrund dessen losgelöst hat. Wenn er über diesen Abscheu gegangen ist, über dieses Grausen, eben dieses Entsetzen über den Samsaro, möchten wir hier sagen, dann ist seine Loslösung echt. Dann ist sie wohl gegründet und niemand kann sie mehr erschüttern. Wenn es aber nicht so ist, wenn er nicht nach rechts und nach links gesehen hat, sondern sich einfach genügt hat an dem inneren Glück, das er empfindet, besteht immer wieder die Gefahr, dass da doch noch Dinge latent vielleicht da sind, die eines Tages durch irgendeinen Reiz wieder zum Leben erweckt werden. Und deshalb ist auch die Betrachtung des Samsaro von so unendlicher Bedeutung für den, der den Sotapanna-Weg erreichen will. Das ist übrigens auch darin begründet, dass der Buddha den Menschen oder alle Wesen definiert als Wesen, die das Glück suchen und das Leid verabscheuen. Wir suchen alle das Glück und verabscheuen das Leid. Das Leid aber ist das Samsaro, wenn wir ihn genau anschauen. Und um vom Leiden loszukommen, müssen wir ja erst erkennen, was bringt uns denn eigentlich das Leiden? Was hindert uns denn, wirklich glücklich, wirklich zufrieden, wirklich selig zu sein? Und da ist es das Leid, in das wir verkoppelt sind, nämlich der Samsaro. Einstmals weilte der Erhabene in Rajagaha im Bambushain. Da nun begaben sich Bhikkhus, das sind Mönche von Pava, 30 an der Zahl, alle solche, die in der Wildnis lebten, alle solche, die nur von Almosenspeise lebten, alle solche, die sich in Lumpen kleideten, alle solche, die nur die drei Gewänder besaßen, alle aber noch gefangen in Fesseln. Dorthin, wo der Erhabene sich befand. Nachdem sie sich dorthin begeben und den Erhabenen ehrfurchtsvoll begrüßt hatten, setzten sie sich zur Seite nieder. Das waren die verschiedenen Asketen, die, wie sie damals eben waren, die Einsiedler in der Wildnis, solche, die von Almosenspeise lebten, die sich in Lumpen kleideten, etc. Aber alle, obwohl sie Mönche oder Asketen waren, waren noch gefangen in den Fesseln der Lust. Da kam dem Erhabenen dieser Gedanke, geben Sie sehr wohl Acht. Diese Bhikkhus, diese Mönche von Pava hier, 30 an der Zahl, sind alle solche, die in der Wildnis leben, alle solche, die nur von Almosenspeise leben, alle solche, die sich in Lumpen kleiden, alle solche, die nur drei Gewänder besitzen, alle aber noch gefangen in den Fesseln. Wie wäre es nun, wenn ich ihnen die Lehre so darlegte, dass ihnen noch auf ihrem Sitze hier das Denken durch nicht mehr Ergreifen losgelöst würde von den Einflüssen des sinnlichen Begehrens, der Abneigung und der Verblendung? Der Buddha sagt also hier nicht mehr und nicht weniger, als dass er diesen Mönchen einen Vortrag halten will, so dass sie noch auf dem Platze, auf dem sie sitzen, die volle Heiligkeit erreichen. Da nun redete der Erhabene die Mönche also an. Ihr Mönche. Ja, Herr, erwiderten die Mönche aufhorchend dem Erhabenen. Der Erhabene sprach also: Unausdenkbar, ihr Mönche, ist ein Anfang dieses Kreislaufes der Wiedergeburten. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst mit der Persönlichkeit verkoppelt, in den Welten umherwandern, herumirren. Was haltet ihr davon, ihr Mönche? Was ist wohl mehr, das Blut, das euch, da ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd, umherirrend, enthauptet wurdet, entströmt, und das von euch vergossen worden oder das Wasser in den vier großen Meeren? Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Wiedergeburt für den alten Inder eine Selbstverständlichkeit war. Während für den Abendländer die Wiedergeburt ja etwas sehr schwer Annehmbares ist. Aber immerhin, auch wenn wir das nicht sehen können, müssen wir ja zugeben, wenn es wirklich so ist, dass wir seit Ewigkeiten immer wieder geboren wurden und immer wieder gestorben sind, dass es dann ein Ozean von Blut ist, den wir vergossen haben, wie ja schon auch ein Christ sagt. Es gibt, ich glaube, Jakob Böhme war es, der sagt, es gibt kein Fleckchen Erde, das nicht staubverstorbener wäre. Oder wie Jakob Böhme sagt, wenn alle Bäume Bücher wären und alle Seen Tinte und alle Bäume Schreibfedern, noch wäre es nicht genug, um all das Leid zu beschreiben. Aber wenn wir nun wirklich uns vorzustellen versuchen, dass wir uns immer und immer wieder in unausdenkbare Zeiten zurück, immer wieder einen Körper bauten, immer wieder krank wurden, immer wieder starben, so haben wir immer wieder enthauptet wurden, gefangen wurden, mit all dem Elend, was auch nur das Menschentum mit sich bringt, dann ist es tatsächlich mehr als ein Ozean von Blut, den wir vergossen haben. Glauben Sie nicht, dass wir das in der Meditation, das sind ja alles Meditationen, das sind nicht Dinge, um abstrakt nachzudenken, sondern das sind Dinge, um darüber zu meditieren, um sie zu sehen, im erkennenden Schauen, dass wer das sieht, dass der tatsächlich noch am gleichen Platze loslässt und damit das höchste Glück verwirklicht. Der wird nicht melancholisch, sondern der wird ebenso glücklich wie ein Autofahrer, der auf einem schmalen Damm, auf einer alten Straße aus einem sumpfigen Moor sich herausgerettet hat und jetzt glücklich ist, dass er dieses Moor hinter sich gebracht hat. Also das Glück stellt sich von selbst ein, aber er muss aus dem Moor heraus zuerst, das ist das Problem. Wie wir, o Herr, die vom Erhabenen gepredigte Lehre verstehen, ist mehr das Blut, das wir so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt wandernd und umherirrend enthauptet wurden, entströmt und das von uns vergossen worden, als das Wasser in den vier großen Meeren. Sie sehen, die Mönche beziehen es sofort auf sich selbst, dass wir vergossen haben. Denn ich werde ein andermal eine Rede Ihnen vortragen, wo der Buddha ausdrücklich betont, dass nur der auf dem Sotapanna-Wege ist, also auf dem höheren Pfade, der zum Entrinnen nach Nibbana führt, der alles, was der Buddha sagt, auf sich selbst bezieht. Der es nicht wie eine schöne Musik an sich vorüberrauschen lässt und sagt, das ist aber wirklich schön, das könnte schon so sein, sondern der es auf sich selbst bezieht, denn nur dann bringt es auch uns selbst zum Loslassen. Gut, gut, ihr Mönche, gut versteht ihr Mönche auf diese Art die von mir gepredigte Lehre. Mehr ist ihr Mönche das Blut, das euch, da ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd und umherirrend enthauptet wurdet, entströmt, und das von euch vergossen worden ist, als das Wasser in den vier großen Meeren. Das ist nun für den Abendländer natürlich überhaupt nicht mehr annehmbar. Und so ist ihm die Theosophie und die Anthroposophie natürlich bedeutend sympathischer, die ja zwar auch die Wiedergeburt lehrt, aber man wird da eben wie eine Feder immer in die Höhe getrieben und es gibt kein Absinken mehr in die Tiefe. Schauen wir uns aber den Menschen an, den Menschen im Allgemeinen. Es sind wenige Menschen, die besser sterben, als sie geboren worden sind. Und ganz bestimmt sind es nur diejenigen, die ihr ganzes Leben gekämpft haben. Nur von die werden dann wirklich in ihrer Todesstunde sagen können, ich bin besser geworden. Aber schauen Sie sich die Masse der Menschen an. Wer kämpft denn überhaupt, um besser zu werden? Und wie viele Tiere, Menschen, wo man schon sagt, da ist ja ein Tier harmlos gegen einen Menschen. Natürlich braucht der Abstieg vom Menschen ins Tierreich nicht in einer Existenz kommen. Die Natur macht keine Sprünge. Aber es gibt keine Tugend, die sich mit der Zeit nicht wieder trübt. Und es gibt kein Laster, das sich nicht wieder läutert. Wenn man auf der abschüssigen Bahn ist, dann rutscht man eben immer weiter herunter. Und wenn man auf dem Wege in die Höhe ist, dann geht man meistens diesen Weg auch weiter. Aber es bleibt eben nichts gleich. Natürlich ist der Absturz ins Tierreich nicht von heute auf morgen. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Wahlverwandtschaft, die nach der Mutterlehre notwendig ist, um ein Tier zu werden, also die innere Wahlverwandtschaft, die Willenstendenzen, ja nicht davon abhängig sind, wie viel Fleisch ein Wesen herumträgt oder wie viel Blut es mit sich herumträgt. Ein Ochse hat viel Fleisch und eine Kuh hat viel Fleisch und viel Blut und wir haben viel weniger. Also das macht die Wahlverwandtschaft nicht aus, sondern die Wahlverwandtschaft sind die Willenstendenzen. Der Buddha sagt ja, das Hauptübel, warum ein Mensch in die Tiere, ins Tierreich sinken kann, ist das niedere Interesse. Sie haben keine höheren Interessen. Ein Tier kann noch so lieb sein, es kann noch so harmlos sein. Es fragt nicht, was muss ich tun, um Gutes zu tun? Was ist heilsam? Was ist unheilsam? Was wird mit mir nach dem Tode werden? Gibt es eine Möglichkeit, meine große Zukunft nach dem Tode zu sichern? Alle diese Dinge, also alle diese religiösen Probleme, die moralischen Probleme, die gibt es für ein Tier nicht. Und das ist eigentlich der letzte Grund für das Absinken in das Tierreich. Denn man muss nicht unbedingt ein Mörder sein, um ein Tier zu werden. Man muss nicht unbedingt ein Dieb sein, man muss kein Ehebrecher sein, man muss kein Lügner sein, also groben Sinne, und man muss kein Säufer sein. Aber, wie der Mahatera sagt, es muss die Bereitschaft, die innere Bereitschaft dazu da sein, die eben durch das Nichtwissen dann gegeben ist. Denken Sie nur nach dem Kriege. Wir haben es in Utting selbst erlebt. Den amerikanischen Soldaten und den französischen war erlaubt zu plündern. Und wir hatten selbst 8 Franzosen im Haus. Und sie sagten, und sie schämen sich für die anderen, denn sie haben nicht geplündert, ausnahmsweise. Sie schämen sich für die anderen, wie die gebildetsten Menschen 20, 30 Uhren den Leuten weggenommen haben, Radioapparate, alles, was sie gar nicht gebraucht haben. Da sehen Sie, da ist die Bereitschaft da gewesen zum Stehlen. Und das drehte sich bei dem Absturz ins Tierreich. Nicht, ob man nun die Gelegenheit hat. Wer genügend Geld hat und sich alles kaufen kann, was er will, auch wer das Geld nicht hat, aber er weiß ja schließlich, wenn ich es machen würde, käme ich sofort mit dem Strafgesetzbuch in Streit, also in Konflikt. Das geht nicht. Das beweist gar nichts. Aber ob die innere Bereitschaft da ist, und da brauchen Sie nur einmal schauen, gerade in einem Krieg zeigt sich, wie weit die Bereitschaft zum Töten da ist, zum Töten von Menschen und zum Töten von Tieren. Es zeigt sich, wie weit die Bereitschaft zum Nehmen des Nichtgegebenen da ist. Auch das zeigt sich in solchen Situationen. Und ich möchte nicht wissen, wenn heute in Utting ein Erlass herauskäme, Plündern ist erlaubt, ob wir heute Nacht noch in unseren Betten liegen. Das bezweifle ich ganz gewaltig. Und da würden Sie sehen, welche Bereitschaft, welche die tiefste Ausrichtung im Menschen ist. Und das ist es, was den Menschen dann in das Tierreich bringen kann, wenn das Nichtwissen, die niederen Interessen noch groß genug sind. Genauso ist es mit der Übertretung der anderen Silas. Zum Beispiel das dritte Sila, wenn wir Ehebruch anschauen. Ja, es dreht sich darum, ob man die Fähigkeit hat, die Ehe zu brechen. Nicht, ob man es tut. Ob diese Fähigkeit überhaupt noch da ist, dann ist noch ein Pfad ins Tierreich gegeben. Genauso ist mit der Lüge. Ich brauche noch nicht ein Lügner sein, Aber ich habe die Fähigkeit dazu, die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeit, raue Worte, barsche Worte, verleumderische Worte, alle diese innere Bereitschaft, die da ist und die eben, wenn die Gelegenheit sich ergibt, auch dann zum Durchbruch käme und sich in die Tat umsetzen würde. Diese Bereitschaft ist also, die den Weg ins Tierreich offen hält. Deshalb sagt ja auch der Buddha an anderer Stelle einmal, wer die fünffache Furcht überwunden hat. Ich finde das sehr schön gesagt. Wissen Sie, was die fünffache Furcht ist? Es ist die fünffache Furcht, die einer hat, der die Silas übertritt. Der noch die Neigung hat, die Silas zu übertreten. Denn der lebt immer noch in der Furcht. Wenn er überhaupt weiß, welchen Weg er geht, dass für ihn die Möglichkeit des Absinkens in die Tiefe da ist. Natürlich, derjenige, sagen wir, der in einem Fluss badet, in dem Krokodile sind, und er weiß nicht einmal, dass da Krokodile sind, der wird ohne Furcht ins Wasser steigen, wird aber dann von den Krokodilen aufgefressen werden. Wer mit Furcht hineinsteigt, wird schon viel vorsichtiger sein und hat immer noch die Chance, dass er heil sich vor den Tieren wieder rettet, obwohl er auch ins Wasser gestiegen ist. Das ist das, was der Buddha sagt, der wissentlich sündigt, hat die größere Chance, von seinem Fehler loszukommen. Also es ist die innere Bereitschaft, die in das Tierreich führt. Wenn dann einer schon mit Lust und Freude tötet, mit Lust und Freude stiehlt, mit Lust und Freude die Silas übertritt, dann ist er natürlich für die Hölle reif, für die Abgründe des Daseins. Übrigens sei hier nur kurz erwähnt, dass ja auch im Christentum die Hölle, die Vorstellung der Hölle und die Vorstellung des Fegfeuers ja auch eine Art Wiedergeburt sind. Nicht wahr? Nur ist es da, dass die Fegfeuer ja gleich endlose Zeiten dauert und die Hölle überhaupt ohne Ende ist, was in der Buddha-Lehre unmöglich ist. Denn für ein zeitliches Vergehen kann ich nie ewig bestraft werden. Das ist völlig unmöglich. Weil hier gerade von Rinder steht, vielleicht darf ich hier einflechten, es ist ja eine bekannte Tatsache, dass wenn Sie in einen Stallung, wo Kühe oder Rinder sind, wenn Sie da ein Radio aufstellen oder eine nette Musik laufen lassen, dass die Tiere das Doppelte an Milch geben. Das lesen Sie immer und immer wieder. Das beweist natürlich, dass die Tiere an sich ein musikalisches Empfinden haben, dass sie sich genauso freuen an einer netten Musik, wie sich Menschen freuen. Und ich erinnere mich noch in München, und das lesen Sie heute immer wieder, in unserer Nähe, da war eine Brauerei, wo wir wohnten, und da zogen früher immer die Brauereipferde vorbei. Und dieser Besitzer von dieser Brauerei hat jedem Pferd immer eine Maß hineingeschüttet in den Mund. Und Sie hätten mal sehen sollen, diese Freude, die die Pferde haben. Ja, das waren ja früher selber Bierbrauer. Da war ja eine offensichtliche Wahlverwandtschaft da. Also wenn man, ich will nur damit als Beispiel sagen, dass man sagt, ja, das ist doch ein Mensch, der hat doch menschliche Freuden. Ja, haben die Tiere nicht auch. Nicht wahr? Wenn man sie genau beobachtet. Mehr ist das Blut, ihr Mönche, das euch während der langen Zeit, da ihr als Büffel, als Schafe, als Ziegen, als Antilopen, als Hähne, als Schweine geboren, Schweine geworden, enthauptet wurdet, entströmt und das von euch vergossen worden, als das Wasser in den vier großen Meeren. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir ja nach der Buddha-Lehre nicht wesenhaft Mensch sind, sondern auch unser menschlicher Körper, unsere menschliche Persönlichkeit ist nur eine Maske, die wir uns beigelegt haben. Und genauso wie ein Schauspieler in jeder beliebigen Maske auftreten kann, auch in einer Tiermaske, so kann auch das Wesen, das den Kreislauf der Wiedergeburten durcheilt, in jeder Maske auftreten. Auch in einer Schweinemaske, auch in der Maske einer Ziege, eines Schafes. Wenn es die Bereitschaft dazu hat, wenn es die entsprechenden Willenstendenzen hat. Das muss natürlich da sein. Also wie gesagt, wenn wir wesentlich Mensch wären, könnten wir natürlich nie ein Tier werden. Und nach dem Christentum sind wir ja letzten Endes wesentlich Mensch, denn man hofft ja sogar, dass bei der Auferstehung des Leibes man wieder, obwohl alles zu Asche geworden ist, man wieder irgendwas auf mysteriöse Weise doch seinen ganzen Leib wieder zusammenglaubt und mit dem dann in verklärter Form aufsteht. Aber nach der Buddha-Lehre ist es nicht so. Die menschliche Persönlichkeit gehört uns nicht wesenhaft zu. Wir haben sie uns jetzt geschaffen. Wir können uns aber auch eine himmlische Persönlichkeit schaffen. Aber ebenso auch eine tierische. Immer je nach unserer geistigen Ausrichtung, nach unseren Willenstendenzen, nach der inneren Bereitschaft, die wir haben. Mehr ist das Blut, ihr Mönche, das euch während der langen Zeit, da ihr als Verbrecher wegen Plünderung von Dörfern, wegen Wegelagerei, wegen Kriege, wegen Ehebruchs, wegen Vergewaltigung von Frauen, aufgegriffen, enthauptet wurdet, entströmt und das von euch vergossen worden als das Wasser in den vier großen Meeren. Und warum das? Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang, diese Samsara, nicht zu erkennen, ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst verkoppelt, mit der Persönlichkeit, in den Welten umherwandern, umherirren. Jetzt hören Sie mal diesen Schluss von dieser Rede. Das genügt wohl, ihr Mönche, alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden. Es genügt wohl, um gegenüber den Hervorbringungen völlig reizfrei zu werden. Es genügt wohl, um sich von ihnen loszulösen. Also diese Satipatthana-Betrachtung, diese Betrachtung der Persönlichkeit, nicht nur unserer jetzigen menschlichen, sondern der früheren, der tierischen, in allen Variationen, wenn die lebendig ist in der Meditation, das genügt wohl, um alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden, um noch auf diesem Platze, wo man sitzt, die vollkommene Loslösung zu erreichen. Nun ist es aber bei uns doch im Allgemeinen so, dass wenn was vergangen ist, es eben vergangen ist. Wer denkt denn heute noch der Schrecken der Kriege? Wer denkt noch an die Bombenangriffe? Und wer als Soldat draußen war, was haben diese Menschen Entsetzliches teilweise erlebt? Kaum ist es vorbei, ist es vergessen und vertan. Und mir sagte kürzlich ein Herr, der eine große Seefahrt machte und einen furchtbaren Orkan kam, wo sie alle gebetet haben und jeder sagte, nie wieder gehe ich auf ein Schiff. Das ist sowas Entsetzliches, nicht wahr? Nie, nie wieder. Und kaum lachte dann die Sonne. Und stolz sagte jeder, jetzt ist alles vergessen und vertan. Und so ist es genauso mit dem Samsara. Was vergangen ist, hat bei uns, die wir ja keine feinfühligen Rosse sind, wie der Buddha sagt, sondern schon, die nicht laufen, wenn sie die Peitsche von Ferne hören, sondern die sie immer am eigenen Leib spüren müssen, nicht wahr? Diese vergangenen Leiden, die schrecken uns im Allgemeinen gar nicht so, dass wir loslassen würden. Darum finde ich es ein sehr gutes Mittel, wie es der Mahatera immer gemacht hat, der dann immer hinzugefügt hat. Und wenn ihr den Weg des Nichtwissens weitergeht, und da hat er dann diese ganze Rede noch einmal gelesen, aber alles auf die Zukunft verlegt, dann werdet ihr wieder als Rinder wiedergeboren werden. Ihr werdet wieder Vivisektionstiere werden. Ihr werdet die Schlachttiere werden, die jetzt zum Metzger getrieben werden. Das alles werdet ihr werden, wenn ihr den Weg des Nichtwissens geht, wenn ihr euch nicht entrinnt. Und diese Vorstellung, dass uns das bevorsteht, wenn wir nicht jetzt den Stromeintritt erreichen, nicht morgen und nicht in der nächsten Existenz, aber ist es denn ein Unterschied, wenn uns etwas in 20.000 Jahren erwartet, als ob es uns morgen erwartet? Der Zeitpunkt in 20.000 Jahren wird genauso real sein, als jetzt dieser Augenblick real ist. Und diese Vorstellung kann meines Erachtens einen Menschen, den modernen Menschen vielleicht, wenn er überhaupt die Wiedergeburt als etwas Lebendiges annimmt, doch viel mehr erschüttern und dient viel mehr dazu, auf den rechten Weg zu gelangen. Denn all das werden wir. Es sind nicht die Vivisektionstiere, die heute gequält werden, über die wir uns Mitleid haben sollen. Natürlich sollen wir das haben, aber wir werden sie ja auch wieder. Wenn wir jetzt nicht die Sotapanna-Schaft erreichen, ja warum sollen wir sie denn im nächsten Leben erreichen? Ist ja gar kein Grund hierfür da. Was wir also jetzt nicht schaffen, warum denn nachher? Nehmen Sie an, wir bringen es wirklich fertig aufgrund unseres Strebens, besser zu sterben, als wir geboren sind. Wir erreichen ein edles Menschentum. Wir erscheinen in einer höheren Welt unter edleren Wesen. Glauben Sie nicht, dass es da viel schwerer sein wird, den Strom Eintritt zu erreichen, als jetzt, inmitten diesen vielen, vielen Leiden? Also, was mich selber anlangt, wenn ich nun ganz offen bin, ich würde es nicht wagen, mich auf die Zukunft zu trösten, wenn ich es jetzt nicht erreiche. Was hindert mich denn jetzt, dass ich es erreiche? Nichts. Wenn Sie es jetzt nicht erreichen, bezweifle ich ganz gewaltig, ob Sie es in der nächsten Existenz erreichen. Sie werden weiter streben in der nächsten Existenz. Aber diese erste Etappe, diese erste Stufe, die eben, wenn Sie überhaupt den Weg der Entrinnung gehen wollen, die müssten Sie jetzt erreichen. Sonst besteht meines Erachtens kaum eine Aussicht, dass Sie in den nächsten Millionen Jahren erreichen. Warum soll es denn dann anders sein? Warum denn? Warum soll es denn anders sein? Sie wissen ja gar nicht, welche Beilegungen, welche Persönlichkeit Sie in einer Million Jahre vertragen. Das wissen Sie ja gar nicht. Sie wissen auch gar nicht, ob dann die Buddha-Lehre noch leuchtet. Sie müssen ja auch einen Wegweiser haben. Und Sie müssen diese alte Straße kennen. Sonst nützt es Ihnen ja auch nichts. Denn vergessen wir nicht, dass ja doch eigentlich alle Religionen und alle Philosophien sagen, dass man aus eigener Kraft nichts erreichen kann. Das sagen doch alle. Also, es ist, und insofern haben Sie vollkommen recht, wir können auch nichts erreichen, wenn wir nicht einen Wegweiser haben, der uns genau sagt, wie dieser Weg zu gehen ist. Aus unserer allein könnten wir das nicht. Freilich gehen müssen wir den Weg allein. Aber einen Bergführer, einen Wegweiser, der muss da sein. Aber wird er in einer Million Jahren noch da sein? Freilich wird es einmal wieder einen Buddha geben. Aber was werden Sie dann sein? Ja, vielleicht sind Sie dann ein Hund. Vielleicht sind Sie ein Vivisektionstier. Das gilt ja für uns alle. Das gilt für mich auch, wenn ich mich nicht rette. Also ich will nur sagen, ich will damit allein sagen, dass wir jetzt die Gelegenheit beim Schopf packen müssen. Dass wir uns jetzt retten müssen und diese feste Straße, diese alte Straße, die die Buddhas der Vergangenheit beschritten haben, dass wir die jetzt erreichen müssen. Das ist das Einzige, was ich damit sagen möchte. Diese Betrachtungen, wenn sie wirklich meditativ erlebt werden, meditativ geschaut werden, wenn das Auge des erkennenden Schauens diesen Samsaro beleuchtet, in dem Augenblick sind sie fraglos Satapanas. Einstmals weilte der Erhabene in Savatthi, im Cetahaini, im Parke des Anatha Pindika. Da nun redete der Erhabene die Mönche an. Ihr Mönche, Herr, erwiderten jene Mönche aufhorchend dem Erhabenen. Der Erhabene sprach also: Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang dieses Samsaro, dieses Kreislaufes des Wiedergeburten, nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst mit der Persönlichkeit verkoppelt, in den Welten umher irren, umher wandern. Das ist gerade so, ihr Mönche, wie wenn da ein Mann hier im Chambudipa Gras und Holz und Zweige und Blätter abschnitte, sie zusammenhäufte und lauter viereckige Stöße daraus bildend hinlegte, indem er dazu spräche: Das ist meine Mutter, das ist dieser meiner Mutter Mutter. Nicht zu Ende gingen ihr Bikus, ihr Mönche, die Mütter der Mutter jenes Mannes, aber Gras und Holz und Zweige würden aufgebraucht hier im Chambudipa und gingen zu Ende. Und warum das? Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang dieses Samsaro. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst mit der Persönlichkeit verkoppelt, in den Welten umher irren, umher wandern. Diese Betrachtung dient übrigens auch dazu, um die vier göttlichen Zustände tatsächlich zur Vollendung zu bringen. Denn nehmen Sie an, Sie erkennen, dass jedes Wesen, das Sie begegnen, jeden Hund, jeder Mensch, jeder verkommene Mensch, jeder Zuchthäusler im Laufe der endlosen Vergangenheit einmal ihr Kind, einmal ihr Vater, einmal ihre Mutter, einmal ihre Frau gewesen sein musste. Das musste ja so sein, wenn wir seit ewig, wenn der Samsara überhaupt wahr ist und wir seit Ewigkeiten darin herumirren. In dem Augenblick können sie doch, mag er noch so schlecht sein, dieser Mensch, können sie ihm doch gar nicht anders mehr als mit Liebe und Mitgefühl entgegentreten. Wie denn auch auf dem höheren Ebene die vier göttlichen Zustände, Freundschaft, Mitgefühl, Mitfreude und auch der Gleichmut, aus der hohen Wahrheit vom Leiden entspringen. Aus der Erkenntnis, dass auch das andere Wesen sich im Leiden befindet. Das ist eigentlich die Ursache der Herzensgüte. Und je mehr man dieses Leiden schaut, desto liebevoller wird man. Und jetzt sehen Sie wieder auch diese Betrachtung, sagt der Buddha. Das genügt wohl, ihr meine Mönche, um alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden. Es genügt wohl, um ihnen gegenüber reizfrei zu werden. Es genügt wohl, um sich von ihnen abzulösen. Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang dieses Kreislaufes der Wiedergeburten. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst mit der Persönlichkeit verkoppelt, in den Welten umherirren, umherwandern. Das ist gerade so, ihr Bikus, wie wenn da ein Mann die große Erde in lauter Lehmkügelchen von der Größe des Kernes einer Brustbeere verwandelte, und diese hinlegte, indem er dazu spräche, das ist mein Vater, das ist dieses meines Vaters Vater. Nicht zu Ende gingen ihr Mönche die Väter des Mannes, sondern die große Erde würde eher aufgebraucht sein und ginge zu Ende. Und warum das? Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang dieses Kreislaufes der Wiedergeburten. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst verkoppelt, in den Welten umherwandern, umherirren. Nach dem Buddha gibt es ja überhaupt keine bösen Menschen oder keine bösen Wesen und keine guten Wesen. Letzten Endes gibt es nur Wesen im Nichtwissen und es gibt Wesen, die Wissen, die Weisheit besitzen. Und alle Menschen, die nicht nach kein Streben haben, nach Charakterveredelung, kein höheres Streben kennen. Alle diese Wesen sind eben im Nichtwissen. Und so ist tatsächlich die Straße in den Samsara hinein die Straße des Nichtwissens. Und alle Wesen im Tierreich sind eigentlich nur Wesen, die aus Mitschaditi, aus Nichtwissen, aus falschen Ansichten dahin gelangt sind. Und so habt ihr, meine Mönche, lange Zeit Leid erfahren. Das genügt wohl, um alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden. Es genügt wohl, reizfrei gegenüber sich zu werden. Es genügt wohl, sich von ihnen loszulösen. Und diese Betrachtungen über den Samsara in dieser anschaulichen Form, die sind im Kanon, ja, man kann fast sagen, unzählige. Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang dieses Samsara. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst mit der Persönlichkeit verkoppelt, in den Welten umherwandern, umherirren. Was haltet ihr davon, ihr Mönche? Was ist wohl mehr? Die Muttermilch, die ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd und umherirrend getrunken habt, oder das Wasser in den vier großen Meeren? Wie wir, o Herr, die vom Erhabenen gepredigte Lehre verstehen, ist mehr die Muttermilch, die wir so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandern und umherirrend getrunken haben, als das Wasser in den vier großen Meeren. Wir können es ohne weiteres auch auf die Zukunft anwenden. Wenn wir nicht diesen alten Weg der Buddhas finden, wenn wir nicht den Stromeintritt erreichen, dann wird auch die Zukunft, die Muttermilch, die wir noch trinken werden, mehr sein als das Wasser in den vier großen Meeren. Mehr ist ihr Mönche, diese Muttermilch, die ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd und umherlaufend getrunken habt, als das Wasser in den vier großen Meeren. Das genügt wohl, ihr Mönche, alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden. Es genügt wohl, reizfrei gegenüber den Hervorbringungen zu werden. Es genügt wohl, um sich von ihnen loszulösen. Natürlich ist derjenige, der aus einem sumpfigen Moor entrinnen will und der sieht, dass hinter ihm zum Beispiel ein Mörder mit gezückten Dolche läuft, der wird schneller laufen und schneller aus dem Moor herauskommen, als der, der sich denkt, ach, das hat schon Zeit, ich gehe halt so schön langsam vor. Und deshalb ist es eben, man kann sich diese Schrecken dieses Moores, dieses Sumpfgrundes, dieses Samsaro gar nicht lebendig genug ausmalen. Denn je lebendiger sie sind, desto schneller wird man laufen. Er hat noch eine sehr schöne kleine Rede. Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang, dieses Samsaro. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst verkoppelt, in den Welten umherwandern, umherirren. Das ist gerade so, ihr Bhikkhus. Wenn ein Stab, den man in die Luft geworfen, einmal mit dem unteren Ende herabfällt und einmal mit der Mitte herabfällt und einmal mit dem oberen Ende herabfällt. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, gelangen die Wesen, von Nichtwissen gehemmt, von der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt, einmal aus dieser Welt in jene Welt und einmal gelangen sie aus jener Welt in dieser Welt. Wie wir vorhin sagten, einmal werden wir als gute Menschen wiedergeboren, dann sterben wir wieder als Verbrecher, dann sterben wir wieder als Zuchthäusler, dann sterben wir wieder als Soldat, dann sterben wir wieder als Diebe, dann sterben wir wieder als sehr edle Wesen, dann wieder als Hunde, dann wieder als Katzen und so weiter und das ohne Anfang und ohne Ende, wenn wir ihm nicht ein Ende machen. Wie ein Stab, der ja auch letzten Endes dahin fällt. Und das ist, wenn der Mensch seinen Willenstendenzen frönt, also seinem Nichtwissen und frönt und seinen Trieben nachgeht. Im Gegensatz dazu möchte ich doch kurz das vorlesen, das ist Seite 52. Stellt der Buddha das schöne Gleichnis in Samsara, gleich wie Mönche, wenn man einen vollkommenen Würfel in die Höhe wirft. Er da, wo er auch immer zum Stehen kommt, fest stehen bleibt, also im Gegensatz zu dem Stab. So auch, Mönche, gelangen die Wesen wegen Vervollkommnung in der Sittlichkeit, das heißt der Freundschaft zu den Lebewesen, wegen Vervollkommnung des Gemütes, wegen Vervollkommnung der Erkenntnis beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf den guten Gang in göttliche Welt. Also ein sittenreiner Mensch, ein Mensch, der die göttlichen Zustände, die Freundschaft mit den Lebewesen, der das Mitgefühl mit Freude und den Gleichmut gegenüber den Sinnenfreuden gepflegt hat, der ist wie ein schöner, polierter Würfel, der wird immer gut auffallen. Ob er auf der Straße überfahren wird, oder ob er durch diese Krankheit stirbt oder jene, das bleibt sich dann völlig gleich. Aber derjenige, der seinen Trieben frönt, der ist tatsächlich wie ein Stab. Einmal so, einmal fällt er dahin und dann fällt er dorthin. Dann noch ein letztes. Unausdenkbar, Mönche, ist ein Anfang, dieses Samsaro. Nicht zu erkennen ein erster Beginn der Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, durch den Durst verkoppelt, in den Welten umherwandern, herumirren. Nicht ist ihr Bhikkhus ein Wesen zu finden, das nicht früher einmal eure Mutter, euer Vater, euer Bruder, eure Schwester, euer Sohn, eure Tochter gewesen wäre, während dieser langen Zeit. Auf diese Art ist ja lange Zeit hindurch von euch, ihr Mönche, Leiden ausgekostet worden, Pein ausgekostet worden, Schmerz ausgekostet worden, ist das Leichenfeld gewachsen. Das genügt wohl, ihr Mönche, alle Hervorbringungen überdrüssig zu werden. Es genügt wohl, gegenüber den Hervorbringungen reizfrei zu werden. Es genügt wohl, um sich von ihnen loszulösen. Natürlich muss der Samsaro theoretisch wenigstens eingesehen werden, dass es das gibt und dass es gar nicht anders sein kann. Das setzt natürlich das voraus, sonst mag das natürlich als reine Fantasie einem Menschen erscheinen. Und die Wiedergeburt, der letzte und endgültige Beweis für die Wiedergeburt, besteht ja in der Buddha-Lehre im Anatta-Gedanken. Weil ich nicht diese Persönlichkeit bin, so ist der Anfang dieser Persönlichkeit nicht mein Anfang und ihr Ende ist nicht mein Ende. Und ich kann je nach meinen Willenstendenzen eben diesen oder jenen Keim ergreifen. Ich kann zu einem polierten Würfel mein Gemüt machen, dass es immer gut auffällt, und ich kann es zu einem Stab machen, wo ein solches Gemisch von Willenstendenzen da ist, dass ich eigentlich gar nicht recht weiß, wo ich wiedergeboren werde. Hier ist noch ein schöner Satz. Wenn ihr Mönche einen seht, der unglücklich und bedürftig ist, so müsst ihr zu dem Schlusse kommen. Auch von uns ist solches während dieser langen, langen Zeit ausgekostet worden. Genauso ist es ja in der Buddha-Lehre, wenn ihr einen seht, der lügt oder betrügt oder tötet. Wir dürfen uns niemals über diese Menschen erheben, denn wir waren ja das alles selbst. Wir haben ja auch selbst schon unendlich getötet. Wir haben sämtliche Verbrechen im Laufe der Ewigkeiten ja auch schon begangen. Wir waren genauso unglücklich wie unter andere. Und wir werden es wieder sein, wenn wir nicht die Straße, den schmalen Pfad gehen, den die Buddhas der Vergangenheit entdeckt haben. Letzten Endes sind es ja zwei Motive, die uns anspornen, den Pfad zu gehen. Einerseits die Suche nach dem Glück, glücklich zu werden, zufrieden zu werden, in was man nun das Glück sieht, in der Wunschlosigkeit, im Stillewerden, in der inneren Heiterkeit. Das ist das eine Motiv. Und das andere aber ist dem Leiden drinnen. Denn wie sehr fürchtet der Mensch das Leiden? Er fürchtet das Alter, er fürchtet die Krankheit, deshalb tut er sich ja, soweit es geht, gegen alles versichern, nicht wahr? Weil eben diese Furcht da ist. Und die Leidenserkenntnis einerseits und die Glückserkenntnis, nämlich dass der Buddha-Weg das innere Glück bringt, andererseits, das sind wohl die beiden großen Motive für das Begehen des Pfades. Wobei wahrscheinlich doch zuerst die Leidenserkenntnis kommen dürfte. Buddha Dhammapala sagte immer, es wird nur jemand zur Buddha-Lehre kommen, der nicht irgendwie ein Haar in der Suppe des Lebens findet. Sonst wird er wohl überhaupt sich nicht um religiöse Probleme kümmern. Wem aber der Samsaro lebendig ist, der sieht nicht nur ein Haar, sondern der sieht ein Riesenmoor, aus dem erschreckende Blinklichter, möchte man immer sagen, trügerische Lichter auftauchen, an die er sich hängt und letzten Endes immer mehr versinkt. Aber da ist diese eine Straße, die alte Straße, finde ich so schön, darum wiederhole ich es immer wieder, weil es mir selbst so gut gefällt. Die Straße, die die Buddhas der Vergangenheit gegangen sind. Und damit schließe ich. Vielleicht hat jemand noch was zu sagen dazu. Aber Sie sehen, der Erhabene selbst hat eine einzige solche Rede für so bedeutungsvoll gehalten und für so erschütternd, dass er sagte, mit dieser Rede können diese Mönche noch am Sitze, wo sie jetzt sitzen, die völlige Loslösung, die völlige Ablösung von der Persönlichkeit und der Welt erreichen. Natürlich vergessen wir nicht, der Samsaro war ja damals schon lebendig. Wir müssen uns überhaupt erst abstrakt damit auseinandersetzen. Nicht? Insofern haben wir es schwerer, unser Weg ist weiter dazu, während wir diese Menschen das doch irgendwie lebendig war bereits. Das war eine Selbstverständlichkeit. Nicht? Während für den Abendländer das an sich sehr schwer schon mal einzusehen ist. Er muss es ja natürlich zuerst überhaupt mal abstrakt einsehen durch das Studium und die Durchdringung der Lehre, weil auch der Samsaro ist nur die Konsequenz des Anatta-Gedankens. Und zuerst muss man eigentlich den Anatta-Gedanken abstrakt erkennen, bevor man auch nur in der Lage ist, diese Aussichten anzunehmen. Der Buddha Dhammapala zitiert in diesem Kommentar zu der Rede "Urteilt nicht die Menschen ab", zitiert er dieses Gleichnis des Buddha: Wenn in einer Tasse Wasser, in einer kleinen Tasse Wasser jemand ein Salz hineinschüttet, so wird diese Tasse völlig salzig und verpestet. Und genauso ist mit dem Gemüt. Es kann sein, dass irgendein kleines Vergehen in einem Gemüt das ganze Gemüt verpestet. Wenn wir aber sowas hören, fragen wir uns da wirklich, trifft das auch für mich auf mich zu? Oder sagen wir nicht nur, das stimmt eigentlich, aber für mich, ne, für mich kommt das natürlich nicht in Frage. Oder wenn wir hören, urteilt nicht die Menschen ab. Na ja, das ist sehr richtig, das sollte man nicht tun. Aber fragen wir uns wirklich, urteile nicht ich auch die Menschen ab? Das ist das. Und das ist das Spezifische eines Sotapanno, dass er alles auf sich bezieht, nicht nur den Samsaro, auch diese Dinge. Er bezieht, wenn er irgend so etwas hört, kann das auf mich angehen, trifft das auch auf mich zu. Und in meisten Fällen trifft es ja auf einen zu. Nur die Grade sind verschieden. Der eine hat diesen Fehler stärker, der andere hat jenen Fehler stärker. Aber mag ein Fehler noch so schwach sein, man könnte sagen, mag er so schwach sein wie eine Schneeflocke, schließlich kann auch ein viele, viele Schneeflocken ein großes Schneedach bilden, das einen gewaltigen Baum zum Zusammenbruch bringen kann. Also eine kleine Lüge ist nichts. Aber wenn ich eine um die andere füge, so werden aus diesen vielen, vielen kleinen Lügen ein ganz gewaltiges Dach. Jede einzelne ist nur eine kleine Schneeflocke. Aber dieses Schneeflockendach kann dann so mächtig werden, dass es den ganzen Baum zum Zusammenstürzen bringt. Dass es den Menschen in den Abgrund bringt. Ja, das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wir alles auf uns selbst anwenden.